Die.
Das hat die Zahnärztin den Patienten natürlich mitgeteilt vorher. Und er sagt, Sie haben heute ein Glück. Sie werden heute von einem Astronauten behandelt. Also ich ganz ehrlich, ich hätte die Füße in die Hand genommen, wäre schnell weggelaufen. Aber nee, die zwei Patienten, bei denen ich das ausprobieren durfte, die waren sehr entspannt. Und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen wackelige Knie, als ich denen da jeweils einen Zahn gezogen
habe.
Aber
es hat funktioniert?
Natürlich hat es funktioniert.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Matthias Maurer, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Und ich habe Sie jetzt die ersten zwei, drei Minuten, die wir uns jetzt kennen oder die wir uns gesehen haben, schon beobachtet. Sie wirken wahnsinnig entspannt.
Ja, bin ich normalerweise auch, ja.
Ist das eine Eigenschaft, die man als Astronaut braucht, dass man auch da noch entspannt wird oder entspannt bleibt, wenn andere schon gestresst sind?
Ja, also gut, als Astronaut lernt man natürlich viel und deswegen weiß man in der Regel auch schon lange im Voraus, was auf einen zukommt. Aber Entspannung ist natürlich immer wichtig.
Das heißt, Sie sind auch noch gar nicht im Weihnachtsstress?
Nee, noch gar nicht.
Man hätte Sie jetzt sehen müssen dabei. Was für eine Frage. Da kennen Sie sowas gar nicht, oder?
Doch, gut schon. Also ich meine, Geschenke zu organisieren stresst mich vielleicht sogar ein bisschen mehr als so eine Weltraumreise.
Ja. Aber haben Sie schon alle?
Ja, ich habe ein paar gute Ideen. Ich denke, das klappt alles.
Sie sind ja auch einer der wenigen Menschen, die Weihnachten im Weltraum schon verbracht haben.
Genau.
2021 waren Sie ein halbes Jahr insgesamt ja im All und über Weihnachten auf der internationalen Raumstation, auf der ISS oder ISS. Hattet ihr dann einen Christbaum?
Ja, wir hatten einen Christbaum. Ist jetzt ein Christbaum, der die ganze Zeit schon dort oben ist. Ist also einer aus Plastik.
Natürlich.
Und den packen wir halt zu Weihnachten aus und nach Weihnachten packen wir den wieder weg. Und der steht dort nicht, sondern der schwebt über unserem Kopf. Also quasi von oben nach unten haben wir den an der Decke montiert, weil es ja doch alles ein bisschen enger. Und so ein Christbaum, der würde mitten im Raum stehen, eigentlich viel zu viel Platz wegnehmen.
Aber der leuchtet auch, da sind Kerzen dran. Also
nee, Kerzen haben wir da nicht, sondern aber wir haben so ein bisschen dekoriert schon, genau.
Das Weihnachtsmenü ist ja auch immer so eine spannende Frage, mit dem sich viele im Vorfeld hier bei uns sehr intensiv beschäftigen. Was gab's da oben?
Ja, also für uns war das recht einfach, weil wir nehmen das, was die NASA uns hochschickte und das war in diesem Jahr oder in dem Jahr war das dann Truthahn.
Truthahn?
Truthahn, das typische amerikanische Weihnachtsessen.
Turkey.
Genau, Turkey.
Eingeschweißt in
Plastikfolie, weil klar, frisches Fleisch könnte man da schlecht hochschicken. Und wir haben auch nichts, um das jetzt oben zu grillen oder zu kochen, sondern das haben wir einfach ein bisschen warm gemacht und dann hat es auch lecker geschmeckt.
Wirklich?
Ja, ja.
Das schmeckt wirklich gut?
Ja, also wenn Sie sonst normales Weltraumessen gewöhnt sind, dann schmeckt alles, glaube ich, gut, was so speziell
ist. Was ist denn normales Weltraumessen?
Ja, also normales Weltraumessen ist zum Beispiel gefriergetrocknetes Essen. Ja, das kommt dann im Plastikbeutel, dann kippen Sie ein bisschen warmes Wasser rein, also über so, denn wir haben so eine spezielle Maschine und stecken Sie die Beutel drauf, dann wird das Wasser reingepumpt. Dann warten Sie, bis das so ein bisschen gequollen ist wieder und dann nach 10 Minuten können Sie das dann aufschneiden und dann mit dem Löffel aus der Tüte rauslöffeln.
Und das schmeckt dann so, wie sich's anhört?
Das schmeckt dann ein bisschen besser, als sich's anhört, aber klar, nicht so gut wie zu Hause bei Mama.
Gibt's da Punsch und Glühwein an Weihnachten? Dürft ihr da Alkohol trinken?
Nee, Alkohol dürfen wir nicht dort trinken. Hat zwei Gründe. Zum einen wollen die natürlich, dass wir immer fit sind und kontrolliert sind, weil es könnte ja jederzeit ein Notfall eintreten. Zum anderen haben wir dort oben aber auch ein Lufterhaltungssystem. Das heißt, um die ISS rum ist ja Vakuum. Das heißt, die Atemluft, die wir drin haben, die wird immer wieder im Kreis gepumpt. CO2 wird rausgenommen, Schadstoffe werden rausgefiltert und dann wird wieder frischer Sauerstoff dazugegeben. Und dieses System ist sehr anfällig, wenn man dort zum Beispiel Alkohol oder andere organische Lösungsmittel dann einfügen würde.
Da sind ja Menschen aus diversen Nationen oben auf der ISS. Habt ihr da zum Beispiel Weihnachtslieder gesungen? Und wenn ja, deutsche, ja, amerikanische, russische?
Alles. Ja. All diese Dinge haben wir einmal klar. Ich meine, wir haben dort auch natürlich Wochenende, Feierabend und an Weihnachten hatten wir wirklich noch 2 Tage frei. Und dann machen wir all das, was man auch auf der Erde macht, in einer internationalen WG.
Das ist großartig. Also diese Vorstellung, die ich in meinem Kopf jetzt habe, die ist fantastisch, dass du da mit Menschen aus wie vielen Nationen?
In dem Fall waren wir Amerikaner, Russen und ich als Europäer, aber wir haben auch Kanadier, wir haben auch Japaner. Und klar, also alle sind nicht immer gleichzeitig dort oben,
Wie viele sind es insgesamt?
Normalerweise 7 Astronauten oben. Wenn eine Ablösung kommt, dann haben wir auch mal 3 oder 4 mehr. Das heißt 10 oder 11. Kommt immer darauf an, welche Kapsel gerade angedockt ist. Die Soyuz-Kapsel kann 3 Leute hochbringen. Die amerikanische Dragon-Kapsel kann 4 Leute hochbringen. Und dann ist immer so ein bisschen der Zufall, welche Nationalitäten gerade oben sind. Also sie hatte oben auch einen Kanadier begrüßt, einen Tourist dann, einen Japaner oder 2 Japaner und dann auch einen Kanadier sogar noch.
Ja.
Wie Israeli noch, genau.
Wie eng ist es da oben? Ich habe gelesen, da ist so viel Platz ungefähr wie in so einer Boeing.
Zwei Boeings. Ja, ungefähr. So vom Volumen her, weil das Volumen ist deutlich zugestopft. Ist ein sehr langer Schlauch mit 2, 3 Abzweigungen. Und wenn man möchte, kann man den ganzen Tag alleine irgendwo sein.
Oder ehrlich? Andere
Leute. Ja, es ist ziemlich groß, die Raumstation.
Stimmt es, dass da auch so viel alter Krempel oben ist?
Ja.
Was haben Sie da schon alles gefunden?
Ja, also ich würde jetzt nicht sagen alter Krempel, sondern das sind natürlich Experimente, die wurden zum Teil dann vor 20 Jahren designt und die laufen immer noch. Zum Teil gibt es dann auch noch Anlagen, also ich habe dort oben zum Beispiel auch sowas wie eine Floppy-Disk gefunden. Ich
weiß nicht, ob aus den 90ern noch, oder?
Ja, es ist halt dann, klar, dann kamen irgendwann mal Experimente hoch und das wollte man nicht wegwerfen. Klar, die sind jetzt dann aber auch dann entsorgt worden.
Auch schon Sachen gefunden, bei denen Sie sich wirklich gewundert haben, dass das da oben war?
Ja, also Dinge, wo man einfach weiß, irgendwie klingt irgendwie nach einem Kabel und sieht irgendwie aus nach einem Gerät, aber was für eine Anwendung dahinter steckt oder so, das weiß man da nicht.
Aber da muss man sich keine Sorgen machen, wenn irgendwo ein Kabel rumliegt, das nirgends mehr drin steckt.
Also sehr oft schwebt da irgendein Kabel rum oder irgendwas und dann, klar, alles ist ja nummeriert, alles hat ein Etikett und dann, wenn wir sowas dann rumschweben sehen, dann nehmen wir das, dann funken wir auf den Boden, sagen dann Houston, wir haben da wieder was schweben gefunden.
Aber nicht Houston, we have a problem, oder?
Nee, das musste ich an anderer Stelle mal erwähnen, aber ja.
Da oben sind Menschen aus unterschiedlichsten Nationen. Da oben sind Menschen, denen vielleicht ja auch mal was wehtut. Und jetzt habe ich im Vorgespräch, Herr Maurer, erfahren, dass Sie gerade eben etwas gelernt haben, was man normalerweise als Ingenieur, als Astronaut vielleicht nicht können müsste. Stimmt das, Herr Maurer, dass Sie gerade von einem Kursus kommen, wo Sie gelernt haben, wie Sie im Fall der Fälle, ob jetzt auf der ISS oder vielleicht irgendwann mal in naher Zukunft auf dem Mond Zähne ziehen?
Ja, habe ich jetzt gerade frisch gelernt. Also ich hatte es vor 10 Jahren sogar schon mal theoretisch gelernt. Das ist so ein Medizin-Intensivtraining, das gehört zur Ausbildung von Astronauten dazu. Aber meistens wird das dann am Modell erklärt. So, aber gerade letzte Woche hatte ich einen Auffrischungskurs und dann war ich in Toulouse und dort haben uns die Ärzte erklärt, wie das dann funktioniert. Und weil es ein Universitätskrankenhaus ist, wo dann, sage ich mal, die Leute, die dort kommen, mittellos sind sie sehr oft, und die sagen dann, okay, ich bin bereit, dass auch ein Student oder jemand, der in Ausbildung ist, einen gewissen Eingriff vornehmen darf.
Und wussten die, dass sie Astronaut sind und nicht angehender Zahnarzt?
Das hat die Zahnärztin den Patienten natürlich mitgeteilt vorher und hat gesagt, Sie haben heute ein Glück, Sie werden heute von einem Astronauten behandelt. Also ich ganz ehrlich, ich hätte die Füße in die Hand genommen, wäre schnell weggelaufen. Aber nee, die 2 Patienten, bei denen ich das ausprobieren durfte, die waren sehr entspannt. Und ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen wackelige Knie, als ich denen da jeweils einen Zahn gezogen
habe.
Aber
es hat funktioniert?
Natürlich hat es funktioniert.
Und meine nächste Frage, gibt es da oben nicht einen, der sich da wirklich mit auskennt im Fall der Fälle?
Also im Fall der Fälle hat der oder diejenige die gleiche Ausbildung wie ich. Ich hatte Glück, ich hatte einen Mediziner bei mir oben dabei, aber natürlich ist dort kein Zahnarzt vor Ort. Und was Kleines muss man halt reparieren können, mal einen Zahn ziehen oder eine Spritze geben, auch gegen die Schmerzen oder eine Krone, die rausfällt, mal mit einer Plastikfüllung stopfen. Das gehört zum Handwerk des Astronauten dazu.
Ein Mann für alle Fälle.
Ja, also ich würde jetzt nicht zu mir kommen, wenn Sie Zahnschmerzen haben. Gehen Sie besser zum Zahnarzt Ihres Vertrauens, aber zur Not könnte ich da vielleicht was machen.
Sehr schön. Oh mein Gott. Herr Maurer, das ist ja nun eigentlich eine lustige Geschichte, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass da oben die Leute fit sind. Ihr macht ja auch wahnsinnig viele Experimente da oben. Sie hatten auch einen Außenbordeinsatz, was längst nicht jeder darf.
Genau.
Wie fühlt sich das an? Du hängst ja da an 2 Seilen, haben wahrscheinlich viele schon mal gesehen. Ist das ein bisschen wie vom Bungee-Jumping-Sprung?
Ja, also so soll es nicht sein. Man sollte ja nicht mit Schwung wegspringen, ja, sondern die zwei Seile hat man nur, wenn man hands-free, also ohne Hand irgendwo anzulegen, halt am Arbeiten ist. Normalerweise hat man ein langes Sicherungsseil und normalerweise die Hand an der Struktur. Aber ich musste dort kreuz und quer über die Station krabbeln, war 7 Stunden draußen.
7 Stunden?
7 Stunden, ja, 7 Stunden. Und keine garantierte Mittagspause. Also, nee, das war toll. Ich würde sagen, das war der tollste Tag, den ich im All hatte. Richtig viel Kopfkino. Normalerweise träume ich nachts nicht, aber in der Nacht nach diesem Außenbordeinsatz bin ich gleich 3-mal wach geworden, weil ich irgendwie in meinen Träumen da weggeschwebt bin, ins All verloren. So
Major Tom-mäßig?
Ja, so ein bisschen. Also es war schon, ist schwer zu beschreiben. Das ist unglaublich, das Gefühl, dort draußen zu sein.
Man schwebt?
Man schwebt frei im All, im komplett schwarz außenrum.
Du siehst gar nichts.
Man sieht natürlich die blaue Erde vor sich. Außer die blaue Erde ist gerade in Nacht. Also alle 45 Minuten haben wir ja Nacht und alle 45 Minuten haben wir Tag. Weil wir brauchen nur 90 Minuten, um einmal um die Erde rumzuschweben.
Aber wenn Nacht ist, ist es komplett dunkel.
Dann ist nur die Station beleuchtet.
Okay.
Und ich hatte dann so das Gefühl, ich krabbel jetzt über so eine Ölplattform, die da mitten irgendwo im schwarzen, dunklen Meer ist. Und ich sehe da unten nicht, was unter mir gerade passiert. Und das war zum Teil entspannender, als unter sich die Erde zu sehen. Als ich ausgestiegen bin, die Luke aufgemacht hatte, so der erste Eindruck war, zwischen meinen Füßen und Brasilien, was gerade unter mir durchgeschwebt ist, hatte ich da 400 Kilometer nichts, nicht mal Luft. Und das ist echt, das Gehirn sagt einem dann, ich falle, halt dich fest.
Das ist schon mulmig dann ein bisschen.
Ah, das ist mehrmals mulmig. Ja. Also da ist...
Nochmal, ihr seid dann mit der ISS, seid ihr 400 Kilometer über der Erde.
Genau. Und schweben dann dort mit 28.000 Kilometer pro Stunde.
Ihr seid mit einer Raumkapsel von Elon Musk's SpaceX hingeflogen. Habt ihr ihn kennengelernt?
Eigentlich wäre der zum Start gekommen, aber das war damals während der Corona-Pandemie, als ich gestartet bin. Und unser Start ist schon ein paar Mal verschoben worden. Und dann wollte die NASA ganz zum Schluss jetzt kein Risiko mehr eingehen. Okay. Das heißt, da durften keine VIP-Gäste mehr kommen. Deswegen habe ich ihn nicht kennengelernt.
Aber es kamen immer wieder Weltraum-Touris.
Auf
oben im ISS.
Genau.
Das ist komisch, oder?
Ja, das fand ich so ein bisschen dekadent.
Was sind das für Leute?
Ja, das sind alles sehr, sehr reiche Menschen. Die erste Kapsel mit Touristen, es war ein sehr, sehr reicher Japaner. Und der ist so reich, der hat sogar seinen persönlichen Assistenten mitgebracht. Einfach gesagt, okay, ich kaufe 2 Tickets.
Was kostet so ein Ticket?
Ich glaube, das kostet in der Größenordnung 50 Millionen pro Person.
Was? 50 Millionen?
Ja, das ist ein bisschen teurer als, also ich könnte es mir nicht vom Taschengeld leisten.
Und dann bringt er seinen Assi mit?
Ganz genau.
Oh. Ja. Und was machen die dann da oben?
Ja, der war jetzt erst ganz entspannt. Der war die ganze Zeit am Rumschweben, hat dann Selfies gemacht dort oben und hat schon von seiner nächsten Mission geträumt, weil er hatte zu diesem Zeitpunkt eine weitere Mission eigentlich schon geplant. Und das ist ein Flug um den Mond herum und dort wollte er dann 7 Gäste mitnehmen.
Sie sehen mich
sprachlos.
Ja. Also das passiert mir nicht oft. Ist unfassbar, oder?
Ja, sowas. Es ist.
Ihr macht ja ernsthafte wissenschaftliche Experimente da oben.
Genau. Gut, die haben mich jetzt weniger gestört, aber die zweiten Touristen, die dann ein paar Monate später kamen und die dann quasi in unseren Modulen auch die ganze Zeit unterwegs waren, die hatten sich so ein bisschen überschätzt. Die wollten viel Weltraumforschung machen, aber im Endeffekt waren die echt überfordert und da mussten wir dann unsere Arbeit fast für eine Woche lang einstellen und denen helfen. Gut, das wollte die NASA so. Seitdem gab es auch keine Touristenmissionen mehr, genauso wie die, sondern mittlerweile hat dann die NASA bei Privatastronauten oder bei kommerziellen Missionen dann schon Astronauten hochgeschickt, die eine gute Ausbildung hatten.
Also 400 Kilometer plus minus hoch seid ihr da mit der ISS. Was kann man denn davon da oben erkennen, wenn man auf die Erde guckt?
Ja, also wenn sie ohne Fernglas oder ohne, sag ich mal, Teleobjektiv an der Kamera runterschauen, dann erkennt man natürlich Kontinente, man erkennt sehr viel Wasser, man erkennt dann auch, sag ich mal, die groben Strukturen. Auch wenn man runterschaut, da kann man vielleicht auch einen Ozeandampfer erkennen. Ja?
Sieht die Erde auch blau aus, wie sie ja, offenbar vom Mond aus?
Die Erde sieht so wunderbar blau aus. Und ich meine, als Kind hatte ich gelernt, der Himmel ist blau. Aber als ich Astronaut dort oben war, schaue ich runter, dann habe ich gemerkt, nee, der Himmel ist nicht blau, der Himmel ist schwarz, die Erde ist strahlend blau und einmal dunkelblau das Wasser und hellblau, wenn es dann überall so außenrum die Atmosphäre ist, die ja so leuchtet.
Wenn man da mit dem Fernglas dann runterschaut, was kann man denn da noch erkennen? Kann man da zum Beispiel, kann man Weihnachtsbeleuchtung erkennen?
Ja, also nachts können sie wunderbar schön erkennen, dass Europa toll beleuchtet ist. Normalerweise fliegen wir immer Richtung Osten, das heißt, wir kommen dann von Amerika rüber über den Ozean. Und das Erste, was man erkennt, ist dann meistens so Spanien, Madrid hell beleuchtet, Barcelona sehr hell beleuchtet, Paris hell beleuchtet, dann kommt links London ins Bild. In Deutschland ist so ein bisschen, da sind die Städte weniger groß und weniger intensiv beleuchtet, ist ja mehr so eine Art schöner Lichterteppich. Und dann fliegt man weiter und dann kennt man links auch schon wieder eine Ecke Moskau, total hell beleuchtet. Und dann ist eine lange Zeit lang, kommt nichts, sehr, sehr dunkel, fliegt man halt über Russland oder über Asien drüber. Dann kommt man auf der anderen Seite der Welt an und erkennt dann in Asien richtig hell beleuchtete Städte. Aber auch man erkennt, dass da ein Land so ganz besonders ist, nämlich Nordkorea. Das ist komplett dunkel.
Dunkel?
Ja.
Wow. 90 Minuten dauert es einmal rum mit der ISS.
90 Minuten einmal um die Erde rum. Also jeden Tag 16 Mal Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.
Das sind Bilder, die man nie vergisst, oder?
Ja, absolut.
Träumen Sie da manchmal von?
Ja, also ständig. Jetzt, da denke ich dran, habe ich auch schon wieder Gänsehaut. Ja. Dieser erste Blick runter zur Erde, da schwebt man hinein in die Kupola. Das ist unser Fenster. Und also eigentlich sind 7 große Fenster. Dort hat man einen 180 Grad Rundumblick runter zur Erde. Und diesen Blick, den hatte ich mir lange, lange vorgestellt. Aber als man dann dort ankommt und ich dann zum allerersten Mal die Fensterläden aufgemacht habe, ja, da sind auch die Tränen gekullert. Das hat mich so bewegt. Ich bin ja ein Ingenieur und ich dachte, ich weiß, was ich dann sehen werde. Und ich habe ja auch Bilder gesehen. Aber wenn man dort oben ist und runterschaut, dann versteht man auch im Herz, was das bedeutet.
Wie das wohl ist, wenn Sie dann hoffentlich ja bald vielleicht auf dem Mond sein werden, wie das von da oben dann aussieht. Ich meine, 400 Kilometer die ISS, 384.000 Kilometer ist der Mond entfernt.
Ja.
Wie das dann von da oben aussieht.
Ja, also Astronauten, die dort waren, die haben ja beschrieben, man kann dort die Hand ausstrecken und kann dann mit dem Daumen die Erde zuhalten. Und das sozusagen alles, was wir als gegeben nehmen, alle Menschen, die jemals gelebt haben und so weiter, all das unsere Heimat mit einem Daumen abzudecken und dann nur noch schwarzes Universum zu haben, ich glaube, das ist auch sehr viel Gänsehaut.
Ich frage mich gerade, wie das wohl ist, wenn man nach einem halben Jahr in der Schwerelosigkeit dann auf die Erde kommt. Das kennen wir ja alle aus Weltraumfilmen, dass die dann da so rumstolpern oder wie besoffen sind. Ist das wirklich so?
Ja, also wenn man wiederkommt und dann muss man erstmal wieder das Gleichgewichtsorgan anwerfen. Also am Anfang geht man da so ein bisschen wie, ich glaube, wie so ein Baby, was die ersten Schritte macht, ziemlich wackelig, irgendwie so auf Gummibeinen. Ich habe mich total auf eine Obstplatte gefreut. Direkt nach der Rückkehr hatte ich die und dann mit diesem Energieboost ging es dann auch nach ein paar Stunden, dass ich dann wieder auf eigenen Füßen rumlaufen konnte.
Ein paar Stunden dauert das aber.
Ja. Also eigentlich sogar mehr als ein paar. Ich glaube, das waren da 12 Stunden oder so, bis ich mich wieder halbwegs sicher auf den Beinen gefühlt habe.
Wie verändert sich denn der Körper? Nimmt man dazu da oben oder nimmt man eher ab?
Ist eine sehr gute Frage. Also normalerweise würde man abnehmen, weil das Essen schwebt ja im Körper, also auch im Magen. Und dann hat man eher das Gefühl, man ist sehr schnell gesättigt. Man kann weniger essen und der Körper sagt, das langt, ich habe genug im Bauch. So, die Ärzte wollen aber nicht, dass man abnimmt. Weil wenn man abnimmt, dann ist es jetzt unklar, würde ich da jetzt nur Fettmasse weniger aufnehmen oder würde ich da auch Muskelmasse oder Knochenmasse verlieren? Eigentlich verliert man alles. Und die Ärzte wollen nicht, dass man Knochenmasse verliert. So, und deswegen sagen die, du musst viel essen. Anfangs haben die mich da gezwungen, mehr zu essen, als ich eigentlich wollte. Und deswegen bin ich eigentlich Pi mal Daumen so 0 auf 0 dann wieder zurückgekommen.
Spannend, spannend. Es gibt ja diverse Weltraumfilme, Hollywoodfilme. Haben Sie so einen Lieblingsfilm, der auch in gewisser Weise realistisch dann ist?
Ja, also eigentlich habe ich mehrere Filme, die ich toll finde. Das eine ist Gravity.
Sandra Bullock?
Ja, mit Sandra Bullock, genau. Da wird natürlich in den 90 Minuten in diesem Film wird alles kaputt gemacht, was wir da in 2 Jahrzehnten im All aufgebaut haben. Aber trotzdem wird dort ziemlich realistisch geschildert, was wir im All alles untersuchen und machen können. Und dann kommt es zu diesem Desaster. Wie gesagt, da kommt Weltraumschrott und trifft auf die ISS. Alles geht kaputt, ist ein bisschen zu dramatisch. Und ein paar Szenen sind auch dabei, die sind jetzt an den Haaren herbeigezogen.
Aber ihr habt ja nicht, will ich sagen, was Ähnliches erlebt, aber ihr wart auch in Gefahr.
Genau.
Stichwort.
Genau. Ich hatte dort so einen Moment, wo ich dann auch dachte, Moment, das kenne ich genau aus diesem Film. Das war 2 Monate vor dem Ukraine-Krieg, genau genommen am 15.11.2021, hat Russland einen Satelliten abgeschossen, der ein Stückchen oberhalb von der ISS flog. Und dann wurden wir nachts wach gemacht, von Sonntag auf Montag. Und dann hieß es, der Satellit ist in viele, viele tausend Einzelteile zerbrochen. Ich glaube, im Nachhinein waren es 1800 Teile. Und diese Trümmerteile sind dann querbeet durchs All gesurrt. Und man hat uns gewarnt, er sagt, ihr fliegt in 4 Stunden in diese Trümmerwolke hinein. Wir wissen nicht, ob ihr dort heil wieder rauskommt.
Wow, die haben euch ganz klar gesagt, wir wissen nicht, ob das funktioniert.
Normalerweise, wenn so ein Trümmerteilchen, die sind gut kartografiert, vermessen vom Boden, aber wenn so etwas ganz frisch dann entsteht und dann weiß man noch nicht, wo diese Teilchen hinfliegen. So, das heißt, der Kollisionskurs konnte nicht berechnet werden und wir können 1-2 Teilen ausweichen, wenn wir das rechtzeitig wissen. Aber bei so vielen tausend Teilchen war das Glücksspiel.
Das ist wirklich wie in so einem Hollywood-Film.
Das war russisch.
Wie fühlt sich das an?
Es hat sich so angefühlt wie, Mist, ich kenne diesen Film. Das ist wie bei Sandra Bullock und nur sie überlebt. Da dachte ich, oh Gott, mal gucken, wie das heute ausgeht. Dann haben wir die Schotten alle dicht gemacht. Also Schotten, das sind die Zwischentüren zwischen den einzelnen Modulen der Weltraumstation. Das sind recht viele. Und dann sind wir in unsere Kapsel eingestiegen und dann haben wir da alle Daumen gedrückt und dann haben wir einfach versucht zu hören, hören wir dort irgendwie einen Knall, dass irgendwas einschlägt.
Wie in so einem U-Boot-Film auch,
ja,
so ein bisschen.
Ja, genau. Genau wie in dem Film Das Boot, wo da die Unterwasserminen explodieren. Genauso ist das ungefähr. Wenn es da irgendwo geknallt hätte, dann hätte es sein können, dass vielleicht ein Modul der ISS verloren gegangen wäre. Und das könnte man vielleicht reparieren, wenn es nur ein ganz kleines Löchelchen ist. Und das haben wir auch gelernt im Astronautentraining. Wenn jetzt mehr kaputt geht, dann wäre es für uns klar gewesen, dann wären wir direkt, das war Tag 4 meiner Mission, dann hätten wir sofort wieder nach Hause fliegen müssen.
Hätte auch passieren können, dass das Teil so groß ist, dass ihr nicht mehr fliegen könnt?
Ja, also wenn unsere Kapsel getroffen worden wäre, dann hätten wir vielleicht versuchen können, nochmal in die Raumstation umzusteigen. Wenn es ein großes Loch ist, hätte das nicht geklappt. Dann haben wir aber unseren Druckanzug. Der hätte uns dann für 1,5 bis 2 Stunden nochmal geschützt, sodass wir dann auch mit einem leckgeschlagenen Raumschiff hätten zurückfliegen können. Wäre das Teil, sag ich mal, richtig da ins uns eingeschlagen, dann hätte es auch sozusagen Lebensgefahr bedeuten können.
Aber gehen solche Gedanken dann durch den Kopf eines Astronauten? Oder ist man da so geschult, dass man das wegschieben kann?
Ja, in dem Moment ging das, also in der Vorbereitungsphase, wo Houston gesagt hat, okay, müsst jetzt alle Schotten dicht machen, da ist man 100% konzentriert, weil das sind Übungen, die hat man gemacht, darf man auch nichts falsch machen. Und dann arbeitet man das Pensum ab, wie im Training. Aber wenn es dann nichts mehr zu tun gibt, wenn man dort ruhig auf seinem Sitz sitzt und sagt, okay, und was jetzt? Da gibt es dann schon so ein paar Gedanken, wo es einem mulmig wird, ja.
Boah. Ja, es ist ja Gott sei Dank nichts passiert.
Genau,
und deswegen trainieren
deswegen
Sie.
Ich auch hier.
Deswegen sitzen Sie und trainieren ja auch gerade für Ihren eventuell ersten Flug zum Mond. Die ESA, die Europäische Raumfahrtbehörde, hat ja entschieden, dass ein Deutscher unter den ersten Europäern sein wird. Das wird sich vermutlich zwischen Ihnen und Alexander Gerst entscheiden. Ist das sowas wie eine Konkurrenz unter Sportlern? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen natürlich eine Konkurrenz für diesen ersten Flug, aber wir stehen jetzt ja am Beginn einer neuen Ära. Das heißt, die letzten 25 Jahre sind wir zur ISS geflogen und dort geht es auch noch 5 Jahre weiterhin. Aber wir beginnen jetzt schon die neue Ära der Mondexploration. Das heißt, es wird jetzt nicht nur einen Flug geben, wir haben schon 3 Flüge fest gebucht für Europa, sondern danach wird es auch noch weitere Flüge geben. Und in jedem weiteren Flug kommt man dem Mond ein Stückchen näher und die Missionen werden komplexer.
Vielleicht sogar auf den Mond.
Genau. So, und das heißt, derjenige, der jetzt nicht den ersten Flug bekommt, der bekommt dann vielleicht in der zweiten Mission eine noch anspruchsvollere, interessantere Mission. Also es ist so ein bisschen ein kleines Problem wie, okay, Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach.
Ja. Und ich eine Win-Win-Situation letztendlich.
Ja, also wenn es jetzt schnell vorwärts geht, dann
schön
ja.
Schön reden möchte.
Ja, gut, irgendwann, sowohl Alex als auch ich sind jetzt seit der Astronautenauswahl 2008, 2009 dabei. Also wenn es jetzt noch 20 Jahre dauert, dann sind wir natürlich nicht mehr dabei. Aber
also in den nächsten 10 Jahren sollte es passieren.
Definitiv, definitiv.
Aber es steht noch nicht fest, oder?
Also 2028 ist jetzt grob in Diskussion für die erste Mondmission.
Sie trainieren dafür im Luna-Mondtrainingszentrum in einem riesigen Hangar in Köln. Wenn Sie jetzt jemand, der sowas noch nie gesehen hat, beschreiben würden in 2, 3 Dürren Sätzen, wie sieht's da aus?
Genau, also wir haben eine tolle Halle dort aufgebaut und in dieser Halle haben wir mondähnlichen Sand hineingekippt. Das ist vulkanischer Sand. Der ist sehr, sehr feinkörnig. Es staubt das ja. Das heißt, wir können dort nur mit Atemschutz arbeiten. Aber genau das ist ja auch die Situation auf dem Mond. Dieser Staub, der geht dann in den Weltraumanzug hinein, der geht in alle beweglichen Teile hinein und der macht die Dinge dann kaputt. Und wir wollen nicht, dass unsere Ausrüstung auf dem Mond kaputt geht, sondern wir wollen lieber, dass das in Köln kaputt geht und dann lernen wir, verbessern das und dann schicken wir wahrscheinlich bessere Technik dorthin. So, also wir haben dort Mondsand drin, dann haben wir dann auch Mondsteine dort liegen. Und zwar sollen wir auf dem Mond ja geologisch wertvolle Steine einsammeln und dann die zurückbringen zur Erde. Aber das bedeutet nicht, ich soll x beliebige Steine einsammeln. Bei Apollo 11 zum Beispiel hat Neil Armstrong, der hat dort richtig viel Sand da in die Box geschaufelt. Und die Steine sind jetzt nicht die besten, aber gut, das waren die ersten, die auf dem Mond waren. Jetzt erwarten die Geologen von uns, dass wir hochwertige Steine zurückbringen. Und das muss man natürlich üben, trainieren. Und dann nehmen wir auch Geräte mit, sowas wie, sag ich mal, ein tragbares Spektrometer, so nennen wir das. Dann kann ich das auf deinen Stein aufsetzen, drücke einen Knopf und dann sagt mir das Bim Bim, das ist die und die Zusammensetzung. Dann funke ich die runter zur Erde und dann sagen die, wow, toll, das ist ein Stein, davon kannst du uns eine Probe mitbringen. Oder die sagen, nee, davon haben wir schon genügend bei uns liegen, bring lieber was anderes mit. So, und dann haben wir auf dem Mond auch noch spezielle Lichtverhältnisse. Neil Armstrong und die Apollo-Astronauten, die waren am Mond-Äquator. Das heißt, dort war der Mond toll beleuchtet. Die Sonne stand immer über denen. Aber wir wollen jetzt zum Mond-Südpol fliegen. Warum zum Südpol? Dort vermuten wir enorme Wasserreserven, Wassereis in tiefen Kratern. Und dort müssen wir erst einmal hin. Und dort am Südpol steht die Sonne aber so niedlich am Horizont, dass man entweder total geblendet ist und dann gar nicht erkennt, was vor einem ist. Dann
das trainiert ja auch in diesem Lunar-Trainingszentrum.
Genau, genau, genau. Und dann muss ich auch einen Abhang hinuntergehen und auch dann aus dem Krater wieder rauskommen. Und wir wissen momentan noch gar nicht, mit diesem Raumanzug ist es eigentlich sicher, dann 15 Grad Abhang runterzugehen, 20 Grad Abhang. Wenn ich stolpere und hinfalle, kann mich mein Kollege wieder retten und den 20-Grad-Hügel wieder hochschieben.
Also simuliert ihr auch die Temperaturunterschiede, die es
da gibt? Das können wir leider nicht. Wir können
denn wie heiß wird es da auf dem Mond zum Teil?
Ja, also es kann im sonnenbeleuchteten Bereich ist es bis zu plus 130 Grad heiß. Ja, und in dem Schattenbereich ist es dann minus 150 Grad Celsius. Aber in den ganz tiefen Kratern ist es zum Teil sogar bis minus 240 Grad Celsius. Und das ist so kalt, da taugt unsere Ausrüstung noch nicht dafür. Das heißt, wir müssen an vielen Baustellen arbeiten.
Ach, das würde das gar nicht aushalten, was ihr bis jetzt habt, die Astronautenanzüge.
Ja. Also wir könnten momentan unsere Astronautenanzüge, die haben keine Heizung. Beziehungsweise die haben nur einen Handwärmer, also so Handschuhe, die die Hand wärmen.
Das klingt jetzt ein bisschen rudimentär.
Ja, so ist es auch. Ich bin eigentlich meine eigene Heizung. Wenn ich dort in diesem Raumanzug arbeite, dann schwitze ich und dann produziere ich Wärme. Und das ist ja alles so ein Plastiksack, in dem ich da drin bin. Das heißt, meine eigene Wärme erhitzt das dann innen. Und ich habe eine Wasserkühlung dabei. Und ich kann nur den Kühlgrad einstellen, aber den Heizgrad nicht. Deswegen, wenn wir in so einem Mondkrater arbeiten, darf ich, glaube ich, momentan nur eine halbe Stunde im Schatten sein oder vielleicht maximal eine Stunde.
Weil sie sonst einfrieren.
Genau, genau. Und das heißt, dann muss ich wieder raus. Ich kann jetzt also nicht 7 Stunden, so wie auf der ISS, einfach den Krater hinabsteigen und 7 Stunden im Schatten arbeiten. Das würde nicht funktionieren.
Das ist irre spannend, Herr Maurer. Und ich nehme mal an, genau deshalb haben Sie auch ein ganz tolles Kinderbuch gemacht im Rahmen der großartigen Was-ist-was-Serie. Das heißt Training für den Mond. Das ist für Kids ab 8 Jahren. Es ist, ich hätte jetzt mal gesagt, im Comic-Stil, aber das ist nicht korrekt. Es ist im, wie heißt es korrekt? Im
Graphic Novel heißt es.
Im Graphic Novel-Stil gemacht.
Ja, sieht, man kann auch Comics sagen.
Das super ist schon klasse aus. Super Geschichten drin, tolle Zeichnungen rund um das Trainingszentrum Luna, rund um den Mond. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, hat der Mann nicht genügend zu tun? Ich meine, das ist eine tolle Geschichte, aber wann machen Sie denn auch noch so ein Buch? Und warum? Was ist die Motivation? Warum war Ihnen das so wichtig?
Ja, also ich war ja oben im All und da gibt es so viele Abenteuer, die ich erleben durfte. Und wenn ich dann diese Abenteuer schildere, dann sind sehr, sehr oft bei den Vorträgen Kids, die dann einfach Fragen stellen, coole Fragen stellen. Und dann habe ich gedacht, ich muss etwas Spezielles für die Kinder machen. Und da kam halt die Idee, so ein Was-ist-was-Buch zu machen. Und das erste Buch heißt dann Mission im Weltraum und das war so ein Erfolg, dass wir gesagt haben, okay, jetzt machen wir das auch für meine oder für das Mondtraining, was Alexander Gerst und ich ja schon machen. Alles, was in diesem Buch drin ist, ist realistisch, ist nichts erfunden, das Wissen ist genauso, wie wir es auch als Astronauten lernen.
Und es ist so, dass es Kinder wirklich verstehen und mit Spaß lesen und sich diese Zeichnungen angucken. Sowas hätte ich mir früher gewünscht.
Ich auch.
Gab es bei uns einfach nicht.
Genau. Ich hatte das Was ist was, der Mond, ich als Kind bekommen hatte. Und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert. Und das habe ich auch heute noch im Regal stehen, so als Motivation, dass ich es noch zum Mond schaffe.
Das Buch endet mit Ihrer Frage, na, könntest du dir vorstellen, auf dem Mond zu leben?
Ja, zu leben jetzt nicht, weil die Erde ist schon so toll und ist der beste Platz.
Also Sie könnten es nicht,
nee. Nee, der Mond ist ein Platz, da fliegt man mal hin, temporär dort zu leben, vielleicht für ein halbes Jahr,
könnte ich mir vorstellen. Wie lange fliegt man hin? So ein paar Tage, ne?
3 Tage Hinflug, 3 Tage Rückflug, aber Sie müssen auch wissen, auf dem Mond ist die Strahlenbelastung deutlich höher. Also wenn ich jetzt auf der ISS bin, dann habe ich jeden Tag 1 Millisievert an Strahlung. Damit können die meisten Leute jetzt nichts anfangen. Aber so ein Kernkraftwerksarbeiter, der darf 400 Millisievert abbekommen und dann darf er nie wieder im Kernkraftwerk arbeiten. Für einen Astronauten ist das 1000 Millisievert. Das heißt, ich dürfte 1000 Tage auf der ISS sein. Ich war jetzt schon 180 Tage dort oben. Aber auf dem Mond ist es 6-mal so intensiv die Strahlung. Das heißt, ich dürfte gar nicht mal so lange dort sein. Und wenn ich zum Mars fliegen möchte, dann ginge das alleine schon nicht wegen dieser starken Weltraumstrahlung. Dann hätte ich ein bis zu 15% erhöhtes Krebsrisiko. Und das möchte ich natürlich nicht.
Also ist das völlig unrealistisch gerade, diese Pläne zum Mars fliegen zu wollen von Elon Musk? Weil momentan ist es ja auch noch so, man fliegt, weiß ich nicht, wie lange würde man
hinfliegen? Ja, also man würde mindestens,
ein halbes Jahr?
Mindestens 500 Tage auf Mission sein.
500 Tage?
Ja, und dann nur 30 Tage vor Ort sein. Die Alternative ist, man ist ein Jahr dort vor Ort und dann würde aber so eine Mission mindestens 2 Jahre dauern.
Das würden Sie aber nicht machen, würden Sie ausschließen.
Unter jetzigen Randbedingungen definitiv nicht. Wie gesagt, man hätte ein sehr, sehr hohes Krebsrisiko und ich liebe mein Leben, ich möchte nicht krank werden, deswegen würde ich das aus dem Grund schon mal ablehnen. Der zweite Grund ist, wenn wir in Schwerelosigkeit unterwegs sind, dann entwickeln wir Astronauten Augenödem. Und so ein Augenödem, das kann so schlimm werden, dass man im schlechtesten Fall sogar erblindet. Und deswegen sagen die Augenmediziner auch, wir möchten momentan noch keine Astronauten Richtung Mars schicken, weil wir dieses Risiko für zu groß halten.
Diese Mission, Artemis wird sie heißen, zum Mond, soll wie lange dauern? Wie lange werdet ihr da oben sein auf dem Mond?
Ja, jetzt im Februar hoffentlich startet die Artemis 2 Mission. Die fliegen dann 10 Tage. Das heißt 3 Tage hin zum Mond oder 4 Tage, dann einmal um den Mond rum und dann wieder zurück. So, und dann Artemis 3 Mission oder die Nachfolgemission von Artemis 2, vielleicht heißt es auch dann 2,5 oder 2b oder weiß ich was, die wird dann nochmal eine Stufe komplexer sein, aber ich denke, die wird auch so in der Größenordnung 10 bis 20 Tage sein. Die ist noch nicht definiert und deswegen beobachte ich auch ganz gespannt, wie die Artemis 2 Mission erst einmal laufen wird.
Schon eine große Vorfreude, oder?
Absolut, absolut.
Ja. Absolut. Ist lustig, wenn man sie jetzt sieht, ihre Augen leuchten wie bei so einem 12-Jährigen. Das ist schön. Herr Maurer, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Wir haben jetzt schon ganz viel geredet, aber den gebe ich Ihnen trotzdem und wir können ja dann noch so einiges besprechen. Würde ich Sie bitten, den vorzulesen und danach dann gerne kommentieren.
Genau, also ich heiße Matthias Maurer und ich wäre gern unser Mann auf dem Mond. Ich liebe es, die Perspektive zu wechseln und von oben auf die Erde zu schauen. In einer Weltraum-WG mit Amerikanern und Russen habe ich erlebt, wie es sein kann, wenn wir alle Hand in Hand zusammenarbeiten. Die Welt zu entdecken und neue Erfahrungen zu machen, war schon immer mein Antrieb. Meine Leidenschaft fürs Reisen hat mich sehr geprägt und jetzt träume ich von meiner größten Reise. In meiner Kindheit hätte ich mir eine Karriere als Astronaut niemals zugetraut. Deswegen möchte ich die Kids von heute ermutigen, glaubt an euch, denn auch ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Ich finde das alles korrekt. Das ist sehr schön.
Steht kein Quatsch drin?
Nee, steht kein Quatsch drin.
Wenn das der Wissenschaftler sagt, dann freut mich das.
Nee, das haben wir sehr schön vorbereitet.
Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da würde ich gerne sofort drüber sprechen, was in dem Lebenslauf steht?
Da steckt so viel drin, wir können über alle Aspekte sprechen.
Waren Sie tatsächlich so ein Junge, der sich nicht viel zutraut, der eher introvertiert ist, der niemals gedacht hätte, dass er mal Astronaut wird?
Nee, ich glaube jetzt nicht, dass ich enorm introvertiert war, aber ich komme aus dem Saarland. Und das Saarland ist, klar, ländliche Gegend und dort ist Ramstein in der Nähe, das ist eine Luftwaffenbasis der Amerikaner. Und ich habe dort immer die Flugzeuge über das Saarland zischen sehen und die haben dort einen Luftkampf geübt. Und da habe ich gedacht, boah, das muss so toll sein, in so einer schnellen Kiste zu sitzen.
Also die Faszination Fliegen war schon da?
Ja, genau. Mein Traum war, Pilot zu werden. So, aber dass ich dann mal weiter wegfliege von der Erde und vielleicht sogar Astronaut werde, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil in meinen Vorstellungen war ein Astronaut ein amerikanischer Superstar.
Na klar.
Das war kein Deutscher oder kein Europäer.
In unserer Kindheit gesehen haben bei Apollo 13 oder was auch immer. Ja.
Genau.
Wann war das letzte Mal? 72? Ja, da waren Sie noch zu klein. Ich habe das nämlich live verfolgt damals. Da war ich 6 oder 7. Ja.
Also Apollo 17 war die letzte Mission um die Weihnachtszeit oder kurz, wir haben Dezember 72. Ja. Und ich glaube, das war die tollste Mission, die es auf dem Mond gab. Die durften 3 Tage lang den Mond erkunden, hatten ihr Mondauto dabei. Und auch das ist etwas, was wir gerade in Köln in unserer Mondtrainingsanlage testen. Die nächste Generation an Mondautos.
Das macht Spaß,
oder? Allein wie das Reifendesign aussehen soll. Also die Reifen sind nicht aus Gummi, die werden nicht aufgeblasen, sondern da kommen eine richtig coole Entwicklung. Wir hatten gerade vor kurzem ein Konsortium aus der Schweiz, aus Frankreich und Monaco dort. Und das ist so eine Mischung aus Fahrradfelge, also mit vielen, vielen Speichen. Aber der Reifen, der dellt sich dann auch ein, hat eine große Oberfläche und der legt sich dann so auf den Sand drauf und er möchte einen möglichst großen Reibungskontakt haben, damit die Reifen nicht durchdrehen.
Sowas hätte ich auch gerne an meiner Karre.
Also beim Schneefahren wäre das total klasse.
Welche Rolle spielt in dieser ganzen Entwicklung, Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass die Raumanzüge auch noch gar nicht ausgereift sind, wirklich, spielt KI. Wie seid ihr da dabei?
Also KI kommt überall, ja, natürlich auf der Erde als auch im All. Aber so eine KI kann einen Astronauten natürlich noch nicht ersetzen. Wir haben, also die NASA hat verschiedene Experimente gemacht, einen Robonauten hochzuschicken, also so eine Art künstlichen Astronauten, der auf der ISS schwebt. Aber der blieb eigentlich immer stecken. Allein schon beim Händedruck hat er die Technik versagt.
Der blieb immer stecken?
Ja, ich hatte auch so eine
was
kleine...
Was da so eng ist oder was?
Nee, aber der hat dann irgendwie, keine Ahnung, der blieb dann hängen und dann ist das Programm hat sich aufgehängt. Wir haben momentan auch das Problem, dass die KI sehr datenintensiv ist und dass die Rechner auf der Erde sind. Dann ist die Funkverbindung ein Problem. Ich hatte da auch ein Watson-ähnliches KI dabei. Also IBM Watson ist ja ein Programm, was vielleicht einigen vertraut ist. Und das hatte dann so mit mir interagiert. Aber die Funkverbindung war hauptsächlich das Problem. So, sobald die KI mal so leistungsstark wird, dass man die auch an Bord dabei haben kann, wäre das eine tolle Sache. Wenn ich jetzt über den Mond gehe oder später mal auf dem Mars, irgendwann fliegen Menschen schon dorthin, wenn man die Medizinprobleme gelöst hat, dann ist die Funkverbindung von Mars zur Erde im Zweifelsfall so weit, dass es bis zu 22 Minuten dauert, bis meine Frage auf der Erde ankommt. Also ich habe die Frage, Houston oder Oberpfaffenhofen, welchen Stein soll ich da mitnehmen, den linken oder den rechten? So, 22 Minuten später kommt die Frage auf der Erde an. Dann reden die Wissenschaftler und dann sagen sie mir, nimm den linken, Matthias. Nochmal 22 Minuten später kommt die Antwort oben an. Also eine Dreiviertelstunde später erhalte ich die Antwort auf meine Frage. Aber ich habe ja mehrere Fragen wahrscheinlich, nicht nur die
und
eine.
Und es können ja auch eventuell lebenswichtige Fragen sein.
Genau,
und wenn man dann 22 Minuten wartet, kann es zu spät sein.
Ja, insgesamt 45 Minuten hin und zurück. Also ich werde nicht die ganze Zeit dort rumstehen und warten, sondern ich muss die Antworten sofort haben. Und da ist natürlich so eine KI-Spezialist oder vielleicht, der mir auch dann hilft, die Zähne zu ziehen, der sagt, mach dies und jenes an vor oder so. Oder das ist dann schon wichtig. Aber die KI wird niemals den Astronauten ersetzen können. Und wenn ich dann auch zurückkomme zur Erde und dann den Kindern erzählen will, wie toll das ist als Astronaut, dann ist es natürlich viel wichtiger, dass ein Mensch die Emotionen teilt und dass er nicht einfach ein Computer
und das
sagt.
Wird die KI womöglich, hoffentlich, vielleicht in den nächsten Jahren zumindest nicht hinkriegen. Emotional eine Geschichte, die sie erlebt hat, erzählen können.
Genau.
Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Stimmt es, dass Sie sich als Astronaut überhaupt erst beworben haben? Da waren Sie ja, glaube ich, schon Mitte, Ende 30, weil Sie es in den Nachrichten gesehen haben und gedacht haben, da bin ich ja genau der Richtige, das kann ich?
Ja, also in Europa kann man leider nur alle 15 Jahre einmal an so einer Astronautenauswahl teilnehmen. Und ich habe das in den Nachrichten gesehen, als ich abends von der Arbeit nach Hause kam. Das war wahrscheinlich auch nur genau an diesem einen Tag in den Nachrichten. Und da habe ich gedacht, Moment, die ESA sucht Astronauten. Was muss ein Astronaut denn eigentlich alles können? Und da habe ich mir überlegt, ein Astronaut ist heute nicht mehr so ein tollkühler Pilot, der irgendwie ein Testpilot ist, der so eine Kiste irgendwie in extremen Bedingungen beherrschen muss. So war das ja bei der ersten Generation an Astronauten. Sondern heute sind Astronauten Wissenschaftler, die im All Experimente durchführen. Tolle, ganz wichtige Experimente. Und ich bin ja so ausgebildeter Werkstoffwissenschaftler und habe zu der Zeit dann auch Medizinforschung gemacht, also quasi Medizinausrüstung entwickelt, Blutfilter. Und das ist etwas, was mich total begeistert.
Aber man muss ja vor allem, denke ich, auch körperlich super fit sein und bestimmte Bedingungen, Voraussetzungen mitbringen.
Ja und
wussten
nein.
Sie das?
Ja und nein. Also man muss genügend fit sein, genügend gesund sein. Aber das ist eigentlich ein Hobbysportler eigentlich immer. Ja. Im Gegenteil, wenn sie zu fit sind, also wenn da ein Olympiateilnehmer sich bewerben würde als Astronaut, dann würde der vielleicht disqualifiziert werden, weil wenn jetzt so jemand ein Marathonläufer ist, der hat natürlich ein großes Herz mit viel Pumpleistung, weil der einfach viel Leistung bringen muss. Aber in der Schwerelosigkeit, das ist so anstrengend für den Körper, wie den ganzen Tag im Wasserbett zu liegen. Das heißt, so ein richtiges Sportlerherz wäre da unterfordert und dann könnte es dann auch zur Bewusstlosigkeit kommen.
Wie viele Leute haben sich damals beworben, als Sie sich beworben?
Zu meiner Zeit waren es 8.500 Bewerber und im Endeffekt wurden 7 genommen. Jetzt vor 3 Jahren hatten wir nochmal eine Auswahl. Dort waren es 22.500 aus ganz Europa und
es nur
5 wurden genommen.
Es ranken sich ja Legenden um diese Grundausbildung. Auch da haben viele wahrscheinlich schon in Filmen Bilder von gesehen, wie ein krasses Unterwassertraining und diese Geschichten. Was war denn wirklich das Härteste?
Also es sind viele tolle Erlebnisse dabei. Das Schwierigste für mich war, Russisch zu lernen, einfach weil Russisch eine Sprache ist.
Das gehört dazu, weil da auf der ISS eben Russen, Amerikaner, Europäer sind.
Die offiziellen Sprachen auf der Raumstation, der internationalen Raumstation, sind Englisch und Russisch. Man muss beides genügend gut können. Zu meiner Zeit, für meine Mission war auch geplant, dass ich einen Außenbordeinsatz, also einen Weltraumspaziergang durchführe, und zwar in einem russischen Raumanzug mit einem Kosmonauten zusammen. Und dann hätte ich nicht mit Houston gefunkt, sondern ich hätte mit dem Kontrollzentrum in Moskau auf Russisch funken müssen. Ich sage auch müssen, weil es leider nicht zustande gekommen ist. Ich war fertig zertifiziert und dieser Außenbordeinsatz war für März 22 geplant und im Februar 22 ging halt der Ukraine-Krieg los. Und dann ist halt diese Kooperation ist dann leider gestoppt worden.
Also Russisch lernen war schwierig. Körperlich irgendwelche Übungen, die Sie an Ihre Grenzen gebracht haben?
Ja, Unterwassertraining, das machen wir ja, um einen Weltraumspaziergang zu üben. Weil auf der Erde kann man leider Schwerelosigkeit nur schlecht üben. Das gibt es einmal im Parabelflieger. Das heißt, das ist dann so ein Flieger, der fliegt mehr oder weniger Achterbahn. Dann ist man 22 Sekunden lang schwerelos. Aber das langt ja nicht, um ein 7-Stunden-Training zu üben.
Deswegen unter Wasser.
Deswegen unter Wasser, weil Taucher, die Zuhörer, die tauchen, die verstehen das. Da kann man auch Kopf unter Wasser die Lage stabil halten. Das heißt, es ist ideal, um halt so Schwerelosigkeitstraining zu üben.
Und erzählen Sie doch mal, was da dran so krass ist.
Ja, also in diesem Unterwassertraining ist man in so einem Raumanzug drin und der ist aufgepumpt und deswegen ist er auch steif. Und jede Handbewegung, jede Armbewegung, die ich dort mache, ist sehr, sehr anstrengend. Gleichzeitig darf ich auch keine Fehler machen, wie zum Beispiel, ich darf jetzt nicht den Kontakt zur Raumstation verlieren, indem ich vergesse, mein Sicherungsseil einzuhängen. Ich darf mich auch nicht im Seil verheddern und das ist mir im Training leider ein paar Mal vorgekommen.
Und dann wären Sie im Ernstfall tot?
Nee, zum Glück nicht, weil im Ernstfall ist mir das leider auch passiert, dass ich mich in meinem Seil verheddert habe und da musste ich in der Tat auch dann runterfunken, Houston, I have a problem.
Und die hatten deswegen das hast
du. Ja. Und die hatten zum Glück einen sehr, sehr schönen Kamerawinkel auf mich, als ich da draußen unterwegs war. Und die haben gesagt, stopp Matthias, beweg dich nicht, wir analysieren das. Und dann haben sie kurz geguckt, dann haben sie gesagt, okay, jetzt zweimal nach links drehen, eine Vierteldrehung nach rechts, dann einmal den Arm so. Und da war ich innerhalb von einer Minute wieder entflattert, ja. Aber für einen gewissen Moment sah es nicht so schön aus.
Was hätte da ernsthaft passieren können, wenn Sie sich nicht hätten so schnell entfleddern können?
Ja, also ich war da so ein bisschen wie so das Insekt im Spinnennetz gefangen. Ich hatte mich meinem eigenen Seil verhakt und verheddert. Gut, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, ich rufe meinen Kollegen zu Hilfe. Der kommt dann und hilft mir, mich da, weil das Seil war auch zum Teil hinter meinem Rücken, wo ich nicht hinschauen konnte. Der sagt dann, was ich machen muss, damit ich jetzt rauskomme. Aber dann hätte ich ihn bei der Arbeit gestört und dann hätten wir wahrscheinlich dann so eine Dreiviertelstunde seine Arbeit verloren. Das Zweite ist, ich hätte mich einfach mit so einer Rettungsschere, und die habe ich ja dabei, losschneiden können, aber dann hätte ich das Rettungsseil durchtrennen müssen und dann so ein bisschen mit einem anderen Rettungsseil ein bisschen komplizierter zurück krabbeln müssen.
Sie erzählen das alles so, als würden wir da über so eine entspannte, nicht Bergtour, sondern einen Spaziergang sprechen, ja, wo sie sich vielleicht die Schnürsenkel verheddern.
Ja, nee, aber ich denke, ein Bergsteiger, der überlegt sich das ja auch, was passiert, wenn jetzt mein Sicherungsseil ja, da irgendwie verheddert ist. Und dann sollte man in der Regel schon einen Backup-Plan haben. So, das wollte ich natürlich auch nicht, weil das hat noch nie ein Astronaut gemacht, sein Sicherungsseil da durchzuschneiden. Und der Fall, der dann geklappt hat, war, dass die Kollegen auf dem Boden hatten einen guten Kamerawinkel auf uns und die haben mir einfach gesagt, was ich machen musste.
Ich hänge immer noch so ein bisschen dran, wie Sie vorhin erzählt haben, dass diese Anzüge eigentlich noch gar nicht fertig sind, damit man da wirklich auf den Mond fliegen kann damit. Stimmt es, dass die von Prada, also von dieser Luxus-Nobelmarke mitdesignt wurden?
Ja, also ich muss da so ein bisschen ausholen. Die Raumanzüge, die wir momentan verwenden, die sind noch aus den 80er Jahren. Die sind für das Space Shuttle entwickelt worden von NASA.
Die sind aus den 80er Jahren?
Ja, die sind immer noch im Einsatz. Also ich war 2022 in einem 80er Jahre Raumanzug im All unterwegs. Die sind natürlich ein bisschen teurer, deswegen gibt's da nicht ständig neue. Und jetzt gibt's eine Neuentwicklung. Und die NASA hat da eine Entwicklung gemacht, die sie dann an eine Firma übergeben hat. Das ist die Firma Axiom. Und Axiom hat das dann mit Prada noch einmal eine Kooperation gemacht, damit das Design auch optisch ein bisschen ansprechender
ist. Damit das was hermacht, das ist wirklich der Grund?
Damit es was hermacht, genau. Und ich kann es auch schon verraten, dass wir in Europa in der Mondtrainingshalle natürlich auch einen Mondtrainingsanzug entwickeln und dafür haben wollen. Und da, das ist noch nicht öffentlich, aber ich kann schon mal andeuten, dass da auch eine französische Luxusmarke auch kooperativ mit dabei ist, damit's.
Das ist natürlich.
Das sind die Textilexperten.
Ja, klar. Und das ist natürlich auch spannend für diese Firmen. Ja. In unserem Anzug, in unserem Design fliegen die zum Mond.
Ja, genau, genau. Also das ist die Hoffnung.
Wenn sie es werden, egal ob jetzt bei der ersten oder dann bei der zweiten Mission, wenn sie da hochfliegen, haben Sie sich schon überlegt, wie Sie es feiern werden? Was so das Erste ist, was Sie machen wollen, wenn Sie oben sind?
Ja, nicht den Tag vor dem Abend loben. Also ja. Das ist erst einmal, also ich möchte erst einmal, dass es klappt. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ich da feiere.
Aber was ist das Erste, was Sie machen werden, wenn Sie oben sind?
Ja, einen Stein einsammeln. Also das Erste, was man macht, wenn man auf dem Mond landet, ist die Notfallprobe einsammeln, weil man möchte nicht zurückfliegen, weil es jetzt irgendein technisches Problem
schon
gibt.
Klar, das ist so prosaisch.
Ja, gibt's nicht natürlich.
Ja, aber wo Sie sagen, das habe ich mir schon vorgenommen.
Ah, der Blick zur Erde zurück, das ist das, worauf ich mich wirklich, wirklich freue. Also ich habe ja Charlie Duke kennengelernt, der bei Apollo 16 Mission geflogen ist. Und der ist damals über den Mond gehüpft und hat dann, war so euphorisch, dass er ja so ein bisschen wild gehüpft ist und ist dann auf den Rücken gefallen. Und da hatten die auf der Bodenkontrolle, die hatten total Angst, dass er seinen Raumanzug dabei kaputt geht. Aber er sagt, zum Glück bin ich auf den Rücken gefallen, weil die Erde stand genau senkrecht über uns. Die hätte ich da im Normal geradeausgehen gar nicht sehen können. Und dieser Blick, die Erde vom Mond aus zu sehen, ist einfach so unglaublich toll. Also,
weil er auf dem Rücken gefallen ist.
Genau, wie so ein Käfer, der auf den Rücken gepurzelt ist.
Ja, wollen wir hoffen, dass Sie nicht auf den Rücken fallen müssen, nee, um die Erde zu sehen.
Nicht, ja, zumindest nicht ungeplant.
Das war mir ein großes Vergnügen, Herr Maurer. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihr spannendes Leben und in die Blicke vom Mond, ja hoffentlich bald. Dann kommen Sie sehr, sehr gerne wieder. Da bin ich sehr gespannt drauf. Tolles Buch, sagt es gerne nochmal. Für alle Kids, vielleicht sucht ja der eine oder die andere noch ein Weihnachtsgeschenk. Das ist was, was Spaß macht und was sinnvoll ist. Training für den Mond, Matthias Maurer aus der Was ist was Serie. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen und ich darf auch dazu sagen, dass ich an dem Buch nichts verdiene, sondern alles, was ich verdienen würde, geht direkt schon wieder in Mondstudentenprojekte.
Sehr gut. Vielen herzlichen Dank und dann eine schöne Weihnachtszeit.
Ich danke Ihnen und auch allen Zuhörern eine tolle Weihnachtszeit.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.